Krishna, der Urgrund aller Freude. Krishna, dieser Klang ist transzendental. Krishna bedeutet höchste Freude. Wir alle suchen nach Freude, jedes Lebewesen. Aber wir haben den wirklichen Weg, auf dem diese Freude zu finden ist, vergessen. Durch unsere materialistische Lebensauffassung wird es uns ständig unmöglich gemacht, wahre Freude zu erleben, weil wir nicht wissen, auf welcher Ebene wirkliche Freude erlebt werden kann. In den vergangenen Wochen haben wir gelernt, dass wir nicht dieser Körper sind. Wir sind Bewusstsein. Eigentlich nicht Bewusstsein, denn das Bewusstsein ist das Kennzeichen unserer wahren Identität. Wir sind reine spirituelle Seele, die jetzt in diesen materiellen Körper eingegangen ist. Die heutige materialistische Wissenschaft vernachlässigt diese Tatsache vollkommen. Deshalb findet man bei den Wissenschaftlern nur allzu oft ein unzulängliches Verständnis von der spirituellen Seele. Aber die spirituelle Seele existiert. Das kann jeder durch das Vorhandensein des Bewusstseins begreifen. Jedes Kind kann verstehen, dass Bewusstsein das Merkmal der spirituellen Seele ist. Alles, was wir aus der Bhagavad Gita, der Gesang Gottes, zu lernen versuchen, ist, auf diese Stufe des Bewusstseins zu gelangen. Und wenn wir von der Stufe des Bewusstseins ausgehend handeln, dann können wir nicht wieder auf die Stufe des Materialismus zurückfallen. Wenn wir auf der Stufe des Bewusstseins bleiben können, wenn es uns gelingt, in geläutertem Bewusstsein zu handeln, dann werden wir beim Verlassen dieses Körpers von allem Schmutz der Materie frei werden. Unser spirituelles Leben wird wieder erwachen. Und die Folge davon ist, dass wir nach Verlassen dieses Körpers in unserem nächsten Dasein unser erfülltes, ewiges, transzendentales Leben erlangen. Die Seele ist, wie wir schon besprochen haben, unvergänglich ewig. Auch nach Auflösung dieses Körpers wird das Bewusstsein nicht zerstört. Das Bewusstsein wird auf einen anderen Körper übertragen und es lässt uns wiederum des Lebens in dieser materiellen Welt bewusst werden. Auch das wird in der Bhagavad Gita beschrieben. Ist unser Bewusstsein zur Todesstunde rein, dann wird unser nächstes Leben nicht materiell sein. Unser nächstes Leben wird spirituell sein. Wenn aber unser Bewusstsein zur Todesstunde nicht rein ist, dann müssen wir nach Verlassen dieses Körpers wieder einen materiellen Körper annehmen. So geht das vor sich. Das ist das Gesetz der Natur. Wir haben jetzt einen voll entwickelten Körper. Der Körper, den wir sehen, ist der grobstoffliche Körper. Es verhält sich genau so wie mit einem Hemd und einer Jacke. Im Innern der Jacke ist das Hemd und innerhalb des Hemdes ist der Körper. So ist auch die reine spirituelle Seele von einem Hemd und einer Jacke bedeckt. Die Kleidungsstücke sind der Verstand, die Intelligenz und das falsche Ich. Falsches Ich bedeutet die falsche Vorstellung, dass ich ein Produkt dieser materiellen Welt bin. Diese falsche Vorstellung schränkt mich sofort ein. Ich bin zum Beispiel in Indien geboren und deshalb halte ich mich für einen Inder. Ich bin in Amerika geboren, dann halte ich mich für einen Amerikaner. Doch als spirituelle Seele bin ich weder Inder noch Amerikaner. Ich bin reine spirituelle Seele. Das andere sind nur Bezeichnungen. Amerikaner oder Inder, Deutscher oder Engländer, Katze oder Hund, Mann oder Frau, All dies sind Bezeichnungen. Sobald wir spirituelles Bewusstsein erlangen, werden wir frei von all diesen Bezeichnungen. Diese Freiheit erreichen wir, wenn wir ständig mit Krishna, dem Höchsten, in Verbindung stehen. Es ist das Ziel der Internationalen Gesellschaft für Krishna-Bewusstsein, uns ständig mit Krishna in Berührung zu halten. Krishna kann ständig bei uns sein, weil er allmächtig ist. Daher kann er durch seine Worte vollständig mit uns in Berührung sein. Seine Worte und er selbst sind nicht voneinander verschieden. Das ist Allmacht. Allmacht bedeutet, dass alles, was mit ihm in Zusammenhang steht, die gleiche Macht besitzt. Wenn wir in dieser Welt Durst haben und trinken wollen, dann löscht das Wiederholen des Wortes Wasser unseren Durst nicht. Denn dieses Wort besitzt nicht die gleiche Kraft wie das Wasser selbst. Wir brauchen die Substanz des Wassers. Dann erst wird unser Durst gelöscht. Doch in der transzendentalen, der absoluten Welt besteht kein solcher Unterschied. Krishnas Name, Krishnas Eigenschaften, Krishnas Worte, alles ist Krishna und bringt die gleiche Erfüllung. Es gibt nun diejenigen, die sagen, dass Arjuna deshalb mit Krishna sprach, weil Krishna direkt vor ihm stand. Wohingegen in unserem Fall Krishna nicht gegenwärtig ist. Wie kann ich dann also Unterweisungen empfangen? Aber das ist nun keineswegs so. Krishna ist durch seine Worte anwesend, durch die Bhagavad Gita. Wenn wir in Indien über die Bhagavad Gita oder das Srimad Bhagavatam sprechen, verrichten wir unsere Andacht mit Blumen und anderen Dingen, die dazugehören. Man betet ja auch in der Sikh-Religion das Buch Granth Sahib an, obwohl diese Religion einen persönlichen Gott nicht kennt. Vielleicht kennen einige von Ihnen diese Sikh-Gemeinde. Sie verehrt dieses Granth. Die Mohammedaner beten den Koran an und die Christen verehren die Bibel. Es ist tatsächlich so, dass Jesus Christus durch seine Worte anwesend ist. Und auch Krishna ist durch seine Worte anwesend. Wenn Gott oder Gottes Sohn aus der transzendentalen Welt zu uns kommt, dann behält er seine transzendentale Identität. Er wird von der materiellen Welt nicht berührt. Darin besteht seine Allmacht. Man sagt, dass Gott allmächtig ist. Allmacht bedeutet, dass er von seinem Namen, seinen Eigenschaften, seinen transzendentalen Spielen und seinen Unterweisungen nicht verschieden ist. Deshalb ist ein Gespräch über die Bhagavad Gita so gut wie ein Gespräch mit Krishna selbst. Krishna weilt in ihrem Herzen und auch in meinem. Gott weilt im Herzen eines jeden Wesens. Gott ist uns nicht fern, er ist gegenwärtig. Er ist so gütig, dass er auch im sich wiederholenden Wandel der Geburten bei uns bleibt. Er wartet darauf, dass wir uns ihm zuwenden. Er ist so gütig, dass er uns nie vergisst, auch wenn wir ihn vergessen. Obwohl ein Sohn seinen Vater vergessen mag, vergisst ein Vater nie seinen Sohn. Und so vergisst auch Gott uns nie, der ursprüngliche Vater aller Menschen und aller Lebewesen. Wir mögen vielleicht andere Körper annehmen, doch das sind nur unsere Hemden und Jacken. Die haben nichts mit unserer wirklichen Identität zu tun. Unsere wahre Identität ist spirituelle Seele und diese reine spirituelle Seele ist wesentlicher Bestandteil des Höchsten. Es gibt 8.400.000 Arten des Lebens. Selbst die Biologen und Anthropologen können das nicht genau berechnen. Aber durch die autoritativen Offenbarungsurkunden erfahren wir das. Von den menschlichen Wesen gibt es 400.000 Arten. Und außerdem gibt es 8 Millionen andere Arten. Krishna, der Höchste, aber sagt, dass alle, ob sie nun Raubtiere, Menschen, Schlangen oder Halbgötter sind, dass alle in Wirklichkeit seine Söhne sind. Der Samen kommt vom Vater und die Mutter empfängt den Samen. Dem Körper der Mutter entsprechend bildet sich dann ein neuer Körper und wenn der Körper voll entwickelt ist, verlässt er den Mutterleib. Das ist der Vorgang der Fortpflanzung. Der Samen kommt vom Vater. Er wird von zwei bestimmten Sekreten im Schoße der Mutter emulgiert und dann bildet sich schon in der ersten Nacht der Körper wie eine Erbse. Und dann entwickelt er sich allmählich. Es gibt 9 Öffnungen, die sich bilden. 2 Ohren, 2 Augen, Nasenlöcher, Mund, ein Penis und ein Anus. Seinem letzten Karma, seiner Handlungsweise entsprechend, erhält man diesen Körper, der einem Leid oder Freude bringt. Das ist der Vorgang von Geburt und Tod. Und am Ende dieses Lebens stirbt man wiederum und erneut gelangt man in den Schoß einer Mutter. Ein anders gearteter Körper entwickelt sich dann. Das wird Reinkarnation genannt. Wir müssen versuchen, diesen Kreislauf der Geburten und Tode, dieses Wechseln der Körper zu beenden. Das ist in der menschlichen Form des Lebens möglich. Wir können diesen Vorgang des sich wiederholenden Wandels durch Geburt und Tod beenden. Wir können unseren eigentlichen spirituellen Körper wiedererlangen und wirklich glücklich sein, voller Erkenntnis und ewigem Leben. Das ist der Sinn der Evolution. Wir dürfen dies nicht verfehlen. Der Weg, der zur Befreiung führt, beginnt genau so, wie wir eben mit dem Chanten und dem Hören begonnen haben. Ich möchte hier noch einmal darauf hinweisen, dass dieses Chanten der heiligen Gottesnamen Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, und das Hören der Wahrheiten der Gita einem direkten Beisammensein mit Krishna gleichkommt. Das steht in der Gita geschrieben. Und das wird Kirtan genannt. Auch wenn man die Sprache nicht versteht, erwirbt man allein durch das Hören ein wenig Ehrfurcht. Seine guten Charaktereigenschaften führen einen dahin, ein frommes Leben zu führen, auch wenn man nichts versteht. Es hat eine solche Kraft. Es gibt 2 Arten von heiligen Schriften über Krishna. Zu der einen gehört die Bhagavad Gita. Sie wird von Krishna gesprochen. Zu der anderen gehört das Srimad Bhagavatam. Im Bhagavatam wird über Krishna gesprochen. Es gibt also 2 Arten von Krishna Katha, Abhandlungen, und beide sind gleichermaßen mächtig, weil sie sich auf Krishna beziehen. Da die Bhagavad Gita nun auf dem Schlachtfeld von Kurukshetra gesprochen wird, stellt sich sehr oft die Frage, was wir denn eigentlich mit einem Schlachtfeld zu tun haben. Wir haben nichts mit irgendeinem Schlachtfeld zu tun. Wir suchen Erkenntnis über das spirituelle Reich. Warum sollen wir uns dann also mit diesem Schlachtfeld befassen? Weil Krishna auf dem Schlachtfeld ist und daher das ganze Schlachtfeld von Krishna durchdrungen wird. Das gleicht einer Stromleitung, die an ein Stück Metall gehalten wird. Das Metall wird augenblicklich mit Strom geladen. Und so wird auch etwas, dem sich Krishna zuwendet, augenblicklich von Krishna durchdrungen. Sonst brauchten wir über die Schlacht von Kurukshetra kein Wort zu verlieren. Das also ist Krishnas Allmacht. Diese Allmacht wird auch im Srimad Bhagavatam beschrieben. Es gibt viele Krishna-Kathas. Das vedische Schrifttum ist angefüllt mit Krishna-Katha. Schon das Wort Veda sagt, dass es sich um Krishna-Katha handelt. Die heiligen Schriften, einschließlich der Veden, mögen dem Anschein nach verschieden sein, aber sie alle sind Krishna-Katha. Was geschieht nun, wenn wir über Krishna hören? Diese Krishna-Katha sind reine, transzendentale Lautschwingungen und lassen unser spirituelles Bewusstsein wieder aufleben. Durch den Schmutz der Materie hat sich im Laufe vieler, vieler Leben viel Unrat in unseren Herzen angesammelt. Vieler, vieler Leben, nicht nur in diesem Leben, sondern auch in vergangenen Leben. Wenn nun unsere Herzen mit Krishna-Katha durchdrungen werden, dann wird der Unrat, der sich angesammelt hat, fortgespült. Unser Herz wird von allem Schmutz reingewaschen. Und sobald der Schmutz fort ist, manifestiert sich wieder das reine Bewusstsein. Es ist recht schwer, alle falschen Bezeichnungen loszuwerden, wie zum Beispiel, ich bin Inder. Es ist keineswegs leicht, mir vorzustellen, dass ich nicht Inder bin, sondern reine spirituelle Seele. Es ist für niemanden leicht, aufzuhören, sich mit diesen vergänglichen Bezeichnungen zu identifizieren. Aber wenn wir weiter Krishna-Katha hören, dann wird es sehr einfach. Versuchen Sie es einmal. Versuchen Sie es einmal, um festzustellen, wie leicht es wird, von all diesen Bezeichnungen, von all diesen falschen Vorstellungen frei zu werden. Natürlich ist es nicht möglich, den Geist sofort von allem Schmutz zu reinigen, aber wir merken doch gleich, dass der Einfluss der materiellen Natur nachgelassen hat. Diese materielle Natur wirkt sich in drei Erscheinungsformen aus: in Reinheit, Leidenschaft und Unwissenheit. Ein Leben in Unwissenheit ist hoffnungslos. Leidenschaft ist materialistisch. Wer von der Erscheinungsweise der Leidenschaft beeinflusst wird, trachtet nach diesem falschen Genuss des materiellen Lebens. Weil man die Wahrheit nicht kennt, versucht man, mit der Kraft dieses Körpers die Materie zu genießen. Das also ist die Erscheinungsform der Leidenschaft. Wer sein Leben in Unwissenheit verbringt, in dem ist weder Leidenschaft noch Reinheit. Solch ein Mensch lebt in tiefster Finsternis. Durch die Erscheinungsform der Reinheit können wir zumindest einmal theoretisch verstehen, was wir sind, was diese Welt ist, was Gott ist und unsere Beziehung zu ihm. Das also ist die Erscheinungsform der Reinheit. Durch das Hören von Krishna-Katha werden wir frei von Unwissenheit und Leidenschaft. Wir werden uns in der Erscheinungsform der Reinheit befinden. Und wir werden wirkliche Erkenntnis erlangen. Erkenntnis von dem, was wir sind. Unwissenheit gleicht dem Tierleben. Das Dasein eines Tieres ist voller Leiden, doch das Tier weiß nicht, dass es leidet. Nehmen wir ein Schwein als Beispiel. Hier in New York sieht man natürlich keine Schweine, aber in den Dörfern Indiens sieht man sie überall. Was für ein jämmerliches Dasein es ist, an unsauberen Orten zu leben, Kot zu fressen und immer verdreckt zu sein. Aber das Schwein weiß nicht, in welcher Situation es sich befindet. Es ist sehr vergnügt und freut sich über den Kot, den Sex und das Fettwerden. Wir dürfen es dem Schwein nicht gleich tun und in unserer Unwissenheit glauben, glücklich zu sein. Tag aus, Tag ein mühen wir uns ab, arbeiten oft sogar noch nachts, versuchen dann noch, unseren Sexualtrieb zu befriedigen und meinen, auf diese Weise glücklich zu werden. Aber das ist kein Glück. Das Bhagavatam bezeichnet dies als das Glück eines Schweines. Der Mensch ist erst glücklich, wenn die Erscheinungsform der Reinheit in ihm überwiegt. Dann begreift er, was wahres Glück ist. Wenn wir in unserem täglichen Leben diese Krishna-Katha hören, dann wird aller Unrat, der sich in den verschiedenen Leben in unseren Herzen angesammelt hat, fortgespült. Wir werden tatsächlich erkennen können, dass wir uns nicht mehr im Zustand der Unwissenheit oder der Leidenschaft, sondern im Zustand der Reinheit befinden. Was bedeutet dies nun eigentlich? In allen Situationen des Lebens werden wir von Freude erfüllt sein. Nichts wird uns verdrießlich stimmen können. In der Bhagavad Gita steht, dass dies unser Brahma-Buddha-Zustand, höchste Stufe der Reinheit, ist. Die Veden lehren uns, dass wir nicht aus dieser Materie bestehen. Wir sind Brahman, Aham Brahmasmi. Sankaracharya predigte der Welt diese Lehre. Wir sind nicht Materie. Wir sind Brahman, spirituelle Seele. Wenn spirituelle Verwirklichung tatsächlich erreicht ist, dann ändert sich unser Verhalten. Und wie ändert es sich? Wenn man sein eigenes spirituelles Bewusstsein wiedererlangt hat, dann gibt es kein selbstisches Begehren mehr und kein Klagen. Wir klagen, weil wir etwas verloren haben, und wir begehren, weil wir etwas gewinnen wollen. Zwei Krankheiten kennzeichnen diese materielle Welt. Wir sehnen uns nach dem, was wir nicht besitzen. Wenn ich diese Dinge hätte, würde ich glücklich sein. Ich habe jetzt kein Geld, aber wenn ich 1 Million Dollar hätte, dann würde ich glücklich sein. Und wenn wir dann 1 Million Dollar haben, gehen sie uns irgendwie verloren. Und dann jammern wir. Ach, ich habe alles verloren. Wenn wir Verlangen nach Gewinn haben, dann ist das immer mit Leid verbunden. Und wenn wir Verlust erleiden, dann ist das ebenfalls mit Schmerz verbunden. Wenn wir uns aber auf der Stufe des Brahma-Buddha befinden, dann sind wir weder niedergeschlagen, noch haben wir irgendwelche Verlangen. Wir werden jeden und alles als gleich ansehen. Auch wenn wir uns inmitten größter Unruhe und größten Aufruhrs befinden, werden wir nicht unsere Ruhe verlieren. Das ist die Erscheinungsform der Reinheit. Bhagavatam bedeutet Gotteswissenschaft. Wenn wir uns der Gotteswissenschaft mit Ausdauer widmen, können wir den Zustand des Brahma-Buddha erlangen. Im Brahma-Buddha-Zustand müssen wir aktiv sein, denn es wird einem auch auf dieser Stufe empfohlen, sich aktiv zu betätigen. Solange wir diesen materiellen Körper haben, müssen wir uns betätigen. Wir können damit nicht aufhören. Das ist nicht möglich. Aber wir müssen die Prinzipien des Yoga lernen. Und auch, wenn wir dann ganz gewöhnlichen Betätigungen nachgehen, denen wir aufgrund des Schicksals oder der Umstände nachgehen müssen, dann wirkt sich dies nicht gegen uns aus. Nehmen wir einmal an, wir müssten bei der Ausübung unseres Berufes eine Lüge anwenden, um überhaupt weiter existieren zu können. Es ist nicht gut zu lügen, und deshalb könnte man sehr wohl sagen, dass eine derartige Betätigung auf unmoralischen Prinzipien beruht. Es wäre dann besser, sich eine andere Tätigkeit zu suchen. Aber die Bhagavad Gita rät uns, das gerade nicht zu tun. Auch wenn wir in solche Umstände geraten, dass wir unseren Lebensunterhalt nicht ohne unfaire Handlungen bestreiten können, sollten wir unsere Tätigkeit nicht aufgeben. Wir müssen jedoch versuchen, unser Tun zu läutern. Aber wie kann man sein Tun läutern? Wir dürfen die Früchte unseres Tuns nicht für uns beanspruchen. Sie sind für Gott bestimmt. Sukrita bedeutet gottesfürchtiges Tun und Duskrita bedeutet gottloses Tun. Im materiellen Bewusstsein können wir sowohl gottesfürchtig als auch gottlos sein. Und unser Tun ist dann fromm oder gottlos. Oder es besteht aus einer Mischung von fromm und gottlos. Krishna gibt uns den Rat, in Erkenntnis über den Höchsten und mit liebender Hingabe zu handeln. Und worin besteht diese Erkenntnis? Sie besteht darin, dass ich erkenne, ich bin ein wesentlicher Bestandteil des höchsten Bewusstseins. Ich bin nicht dieser Körper. Wenn ich glaube, ich sei Amerikaner oder Inder oder sonst irgendetwas, dann befinde ich mich auf der materiellen Ebene der Erkenntnis. Wir sind weder Amerikaner noch Inder, sondern reines Bewusstsein, dem höchsten Bewusstsein untergeordnet. Mit anderen Worten, wir sind Diener Gottes. Gott ist das höchste Bewusstsein und wir sind seine Diener. Untergeordnet bedeutet also in diesem Zusammenhang dienen. Im Allgemeinen entspricht unser Tun nicht dem eines Dieners Gottes. Denn niemand möchte dienen. Alle wollen Meister, wollen Herr sein. Dienen wird im Allgemeinen als unangenehm empfunden. Aber das Gott dienen ist etwas ganz anderes. Manchmal wird der Diener Gottes zum Meister, zum Herrn Gottes. Die wahre Position aller Wesen besteht darin, Diener Gottes zu sein. Aber anhand der Bhagavad Gita sehen wir, dass der Meister, Krishna, Arjunas Diener wurde. Arjuna sitzt in einem Wagen und Krishna ist der Wagenlenker. Arjuna ist nicht der Besitzer des Wagens, aber die spirituellen Beziehungen sind frei von allen materiellen Einflüssen. Obgleich Beziehungen, wie wir sie in dieser Welt erleben, auch in der spirituellen Welt bestehen, sind diese frei von der verunreinigenden Einwirkung der Materie. Sie sind daher vollkommen rein und transzendental. Sie sind von völlig anderer Wesensart. Sobald wir uns ganz dem spirituellen Leben widmen, beginnen wir, die Beziehungen und das Leben der spirituellen, transzendentalen Welt zu verstehen. Krishna unterweist uns hier in Buddhi Yoga. Buddhi Yoga bedeutet, dass wir uns vollkommen bewusst werden, dass wir nicht dieser Körper sind. Wir müssen in diesem Sinne handeln. Ich bin nicht Körper, ich bin Bewusstsein. Das ist eine Tatsache. Wenn wir auf dieser Stufe des Bewusstseins handeln, dann können wir den Früchten des Guten wie auch des schlechten Werketuns entsagen. Das ist die transzendentale Ebene. Das bedeutet, dass wir jemand anderem zuliebe handeln, dem Höchsten zuliebe. Für Verlust oder Gewinn sind wir nicht verantwortlich. Wenn es irgendeinen Gewinn gibt, dürfen wir nicht überheblich werden. Wir sollten denken, dieser Gewinn ist für den Herrn. Und bei Verlusten müssen wir uns darüber im Klaren sein, dass nicht wir dafür verantwortlich sind. Es ist Gottes Werk. Wenn wir so handeln, werden wir glücklich sein. Das müssen wir lernen, alles Gott zuliebe zu tun. Diesen transzendentalen Wesenszug müssen wir entwickeln. Darin besteht die Kunst, unter den jetzigen Umständen unser Tun zu verrichten. Sobald wir aber auf der Stufe des körperlichen Bewusstseins unsere Werke tun, werden wir durch die Reaktionen unserer Handlungen gebunden. Wenn wir aber in spirituellem Bewusstsein unsere Werke tun, dann werden wir weder durch Gutes noch durch Schlechtes tun gebunden. Das ist der Vorgang. Manishina, dieses Wort ist von großer Bedeutung. Manishin bedeutet nachdenklich. Wenn man nicht nachzudenken beginnt, kann man nicht begreifen, dass man nicht dieser Körper ist. Doch wenn man zu denken beginnt, dann wird es einem ganz klar, dass man nicht Körper ist, sondern Bewusstsein. Sicherlich haben wir uns alle einmal sagen gehört, dies ist mein Finger und dies ist meine Hand. Dies ist mein Ohr und dies ist meine Nase. Alles ist mein. Aber wo ist das Ich, das mein sagt? Ich fühle, dass dies mein ist und dass ich bin. Man muss nur einmal ein wenig nachdenken. Alles ist mein. Meine Augen, meine Finger, meine Hand. Mein, mein, mein. Und was ist das Ich? Das Ich ist das Bewusstsein, mit dem ich denke. Dies ist mein. Wenn ich nun nicht dieser Körper bin, warum sollte ich dann für diesen Körper handeln? Ich sollte lieber für mich selbst handeln. Wie soll ich also mein Tun verrichten, dass es sich günstig für mich auswirkt? In welcher Position befinde ich mich eigentlich? Ich bin Bewusstsein. Aber was für ein Bewusstsein? Ich bin untergeordnetes Bewusstsein. Ich bin Teil des höchsten Bewusstseins. Welcher Art müssen dann meine Handlungen sein? Sie unterstehen der Führung des höchsten Bewusstseins. Genauso wie in einem Büro. Da ist der Geschäftsführer das höchste Bewusstsein. Jeder arbeitet unter seiner Führung. Er allein ist letztlich verantwortlich. Die anderen müssen ihren jeweiligen Pflichten nachkommen. Pflichten guter oder schlechter Natur. Darauf kommt es nicht an. Bei der Armee ist es ja auch so. Da kommt der Befehl vom Befehlshaber. Der Soldat hat ihn auszuführen. Er überlegt nicht, ob dieser Befehl gut oder schlecht ist. Das spielt keine Rolle. Er hat lediglich zu handeln. Dann ist er ein richtiger Soldat. Wenn er in dieser Weise handelt, dann wird er auch dementsprechend belohnt. Ihm werden Orden und Auszeichnungen verliehen. Er kümmert sich nicht darum. Der Befehlshaber befiehlt, den Feind zu töten, und der Soldat wird entsprechend belohnt. Nicht weil er getötet hat, wird er belohnt, sondern weil er seiner Pflicht nachgekommen ist. Hier haben wir eine ähnliche Situation. Krishna unterweist Arjuna. Krishna ist das höchste Bewusstsein. Ich bin Bewusstsein, ein wesentlicher Teil des höchsten Bewusstseins. Somit ist es meine Pflicht, im Sinne des höchsten Bewusstseins zu handeln. Zum Beispiel halte ich meine Hand für einen Teil meines Körpers. Jetzt bewegt sie sich. So wie ich es will, soll sich meine Hand bewegen, auch meine Beine. Meine Augen sollen sich öffnen und sehen. Ich befehle also, und diese Teile bewegen sich. In gleicher Weise sind wir alle Teile des Höchsten. Wenn wir uns darin üben, uns in Übereinstimmung mit dem höchsten Bewusstsein zu bewegen und zu handeln, dann übertreffen wir alles gute und schlechte Werke tun und gelangen auf die Ebene der Transzendenz. Das ist der ganze Vorgang. Und was resultiert dann daraus? Wir werden aus den Fesseln von Geburt und Tod befreit. Keine Geburten mehr und keine Tode. Die heutigen Wissenschaftler und Philosophen ziehen diese vier Dinge nicht in Betracht. Geburt, Alter, Krankheit und Tod. Sie schieben das alles beiseite. Ach, lasst uns glücklich sein, genießen wir das Leben. Das menschliche Leben aber ist dazu bestimmt, eine Lösung dieses Problems der Versklavung durch Geburt, Alter, Krankheit und Tod zu finden. Wenn die Menschheit auf diese vier Probleme keine Antwort gefunden hat, dann hat sie das Menschsein noch nicht verwirklicht. Die Menschheit hat die Aufgabe, eine endgültige Lösung für diese Probleme zu finden. Hier in der Bhagavad Gita also sagt Krishna: Karmayam Buddhi Yuktaha. Karmayam bedeutet, dass jede Aktion eine Reaktion auslöst. Auf eine schlechte Handlung folgt eine schlechte Reaktion. Jede Reaktion jedoch, ob nun gut oder schlecht, ist in einem höheren Sinn immer mit Leid verbunden. Nehmen wir einmal an, mir würde aufgrund guter Handlungen eine gute Geburt gegeben. Stattliches Aussehen, Reichtum, eine gute Erziehung etc. All dies steht mir vielleicht zur Verfügung, aber das bedeutet nicht, dass mich die Leiden, die es in dieser Welt gibt, nicht betreffen. Diese Leiden sind Geburt, Alter, Krankheit und Tod. Auch wenn ich reich, schön und gebildet und in eine aristokratische Familie geboren bin, dem Alter, der Krankheit und dem Tod kann ich deshalb trotzdem nicht entkommen. Es darf uns also nicht um gutes oder schlechtes Werketun gehen. Wir müssen uns ausschließlich dem transzendentalen Werketun widmen. Das rettet uns aus dieser Versklavung durch Geburt, Alter, Krankheit und Tod. Das muss das Ziel unseres Lebens sein. Wir dürfen nicht nach guten oder schlechten Dingen trachten. Nehmen wir einmal das Beispiel eines Kranken, der im Bett liegt, isst, bittere Medizin einnimmt und nur unter großen Schwierigkeiten seine Notdurft verrichten kann. Die Krankenschwestern müssen ständig darauf achten, dass er sauber bleibt, da er sonst einen scheußlichen Geruch verbreitet. Wie er nun in diesem Zustand so daliegt, kommen ein paar Freunde zu Besuch und fragen ihn, wie er sich fühlt. Ja, ich fühle mich wohl. Was soll das heißen? Unbequem im Bett zu liegen, bittere Medizin zu schlucken und unfähig sein, sich zu bewegen. Und trotz dieses erbärmlichen Zustandes sagt der Kranke, mir geht es gut. Wenn wir nur materielle Lebensziele kennen und glauben, wir seien auf diese Weise glücklich, dann ist das eine ebensolche Dummheit. Im materiellen Leben gibt es kein Glück. Es ist unmöglich, hier glücklich zu werden. In unserem jetzigen Zustand wissen wir überhaupt nicht, was Glück eigentlich ist. Deshalb wird das Wort Manishina, nachdenklich, gebraucht. Nach dem Glück suchen wir mit völlig unnatürlichen, unserer Natur überhaupt nicht entsprechenden Mitteln. Und wie lange währt dieses Glück? Es verlässt uns nur allzu bald wieder und wir kehren zum Leid zurück. Durch den Rausch kommt man dem Glück auch nicht näher. Denn das ist kein wirkliches Glück. Durch Chloroform verlieren wir das Bewusstsein und fühlen die Schmerzen einer Operation nicht. Das bedeutet aber nicht, dass wir nicht operiert werden. So etwas ist also nicht echt. Aber echte Freude und wirkliches Leben gibt es. Wie Sri Krishna in der Bhagavad Gita sagt, entsagen die wirklich nachdenklichen Menschen den Früchten des Tuns, weil ihr Bewusstsein geläutert ist. Die Versklavung, die durch Geburt, Alter, Krankheit und Tod entsteht, findet ihr endgültiges Ende und die Verbindung zu Krishna, dem Urgrund aller Freude und ewigen Glücks, wird wiederhergestellt. Hier findet sich dann die Freude, für die wir alle bestimmt sind.